Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in deinem Namen, im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist hier sein dürfen, um auf dich zu hören, um dich auf uns wirken zu lassen, um uns von dir helfen zu lassen, auferbauen lassen, um uns von dir die Reichtümer zeigen zu lassen, die du für jeden Einzelnen hast. Danke, dass du uns beschenken willst durch den ganzen Gottesdienst und auch durch dein Wort bei den Kindern und hier. Amen. Wir haben letztes Mal angefangen mit dieser Serie über Heimat und ich möchte ganz kurz für die nicht da waren, wo wir sind und für die da waren, nochmal kurz zur Erinnerung. Ich habe ganz am Anfang gesagt, das Wort Heimat kommt weder im Alten noch im Neuen Testament überhaupt vor. Es gibt also kein Wort für Heimat dort. Es gibt andere Begriffe, die das so ungefähr ausdrücken, wo es in Übersetzungen dann eben Heimat heißt, also in deutschen Übersetzungen. Und das hat mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht und bin dann ein bisschen nachgegangen, was ist das eigentlich vom Biblischen her? Und eben im Alten Testament ist Heimat, wo wir das eben in der Bibel so Heimat sehen, ist es der Begriff Vaterhaus oder Vaterland, Verwandtschaft, dein Land, das Gott dir gibt, oder der Ruhe, Frieden, eben das, was wir vorhin im Psalm 131 auch gehört haben. Im Neuen Testament ist es so sein Ort, also der Ort, wo er herkommt, sein eigenes und Bürgerrecht im Himmel. Umgekehrt, Heimatlosigkeit ist im Hebräischen Obdachlosigkeit. Umherschweifend, unstet, umhergetrieben werden, flüchtend. Wir haben das Beispiel gehabt von Adam und Eva, die eben raus mussten und heimatlos waren. Kain, nach dem Brudermord, sagte, ich bin unstet und flüchtend, ich habe kein Zuhause mehr, ich muss umherirren. Und genau so kann das aussehen dann. Das ist eben das Gegenteil von dem. Im Hebräer 13, Vers 14, da steht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen oder sehnen wir. Und das ist eben, wir suchen eigentlich nach so etwas wie Heimat, aber wir haben sie ja nicht wirklich. Das, was wir suchen, sind eigentlich nur Ersatzbefriedigungen, so Heimatverein, das ist schön, aber es ist nicht das Wirkliche, was wir wirklich brauchen. Die Heimat hier ist schön und gut, wenn wir auch wissen, dass immer zu Hause, aber es kann nicht die tiefe Sehnsucht, die wir wirklich in uns haben, kann das immer noch nicht wirklich ausfüllen. Die Zukunft, die suchen wir, das sehen wir. Und dann sehr schön Philipper 3,20 haben wir auch noch angeführt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also eben, wir haben sogar ein Bürgerrecht, da sind wir zu Hause im Himmel. Und Jesus Christus hat uns das vermittelt und es ist wirklich ein Recht, das wir haben. Jesus sagte in Johannes 1, wer mich aufnimmt, wenn ich glaubt, dem gebe ich die Vollmacht, wirklich das Wort Vollmacht, exousia, Kind Gottes zu sein. Also es ist eine Vollmacht, ein Recht, das wir haben, wenn wir eben an Jesus Christus leben, wenn wir sein Geschenk seines Opfers, wenn wir das eben annehmen für uns. Und das geschah eben dadurch, Epheser 2, 17, 19, ich gehe das nur ganz kurz durch, damit wir einfach ein bisschen Anschluss haben. Er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Wieder Frieden. Denn durch ihn, Jesus Christus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und eben, wenn wir das sind, wenn wir wirklich seine Hausgenossen sind, wenn wir wirklich da zu Hause sind, dann sind wir im Frieden, dann haben wir eben die Heimat, dann sind wir eben im Vaterhaus. Und Jesus hat es eben durch sein Kreuz eben, hat uns das ermöglicht. Er hat den Weg freigemacht. Der Vorhang im Heiligsten, Allerheiligsten ist eben von oben nach unten durchgerissen, wo eben eigentlich getrennt hat, zum Allerheiligsten, zur Gottes Gegenwart, zu der Bundeslade zu gehen. Der Vorhang ist geöffnet worden in dem Moment, wo Jesus am Kreuz, es ist vollbracht, gerufen hat. Da haben wir den Zutritt zu dieser ewigen Heimat, zu diesem Bürgerrecht im Himmel bekommen, um jetzt eben Gottes Hausgenossen zu sein. Da, wo Gott wohnt, wo er zu Hause ist, da darf ich als sein Kind auch zu Hause sein. Da bin ich eben beheimatet. Und ebenso das ist eben so das Bild, was uns Gott vermitteln möchte. Im 1. Timotheus 2,15 schreibt der Paulus zu dem Timotheus eben, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Also jetzt haben wir zwei Dinge, die man auseinanderhalten muss, die beide wichtig sind. Einmal mein persönliches Bürgerrecht, Kind Gottes zu sein, wenn ich eben sein Opfer angenommen habe, dann bin ich eben bei ihm zu Hause. Aber hier Paulus sagt noch, es gibt noch was anderes. Eben die Gemeinde, das ist auch das Haus Gottes, das ist auch das Vaterhaus. Also die Gemeinschaft von Gläubigen. Hier am einen Ort, zu einem anderen Ort im Meran oder im Südtirol oder auf der ganzen Welt ist seine Gemeinde. Und das ist auch eben Heimat. Und da sagt er, da muss man sich anscheinend irgendwie verhalten. Also Gott sagt, da kann ich nicht einfach so reinstolpern hier. Ich habe so gewisse Regeln in meinem Haus. Und wenn du mein Hausgenosse sein willst, wenn du bei mir zu Hause sein willst, dann gibt es da bestimmte Dinge, wo wichtig sind für mich. Also wir sehen jetzt so, wie gesagt, ganz kurz gesagt, Gemeinde ist eben das Vaterhaus, Gotteshaus, die Familie, Verwandtschaft. Zu Hause sein, zur Ruhe kommen, geborgen sein. Und jetzt gehen wir weiter. Wer gehört dazu? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Wer darf da eigentlich dazukommen zu dieser Wohnung Gottes? Und Jesus sagt uns das, Matthäus 12, 49, 50. Jesus streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, sieh da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Eben der Jesus war da versammelt mit Jüngern und mit anderen Leuten, die ihm zugehört haben. Und volles Haus und draußen stehen seine Mutter und die Brüder und Schwestern und sagen, der soll mal rauskommen, weil der ist irgendwo übergeschnappt. Wir müssen den jetzt irgendwann mal zur Raison bringen. Und dann kommt eben jemand rein, du Jesus, draußen steht deine Mutter und deine Brüder, deine Schwestern. Und dann sagt eben Jesus, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, wer ist meine Mutter? Vom Blut her okay, aber eigentlich, um Hausgenosse Gottes zu sein, diejenigen sind meine Geschwister, meine Mutter, die eben den Willen des Vaters tun. Und das ist das Wichtige, das ist das, wie wir da Eintritt bekommen. Eben wenn der Paulus schreibt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Eben, man muss eben den Willen des Vaters tun. Dann ist man richtig zu Hause. Was ist der Wille des Vaters? Ist eigentlich auch klar gesagt. Matthäus 22 spricht der Jesus drüber. Da wird er gefragt, Lehrer, welches Gebot ist groß im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und eben, das wissen wir, da ist alles zusammengefasst, was wir sonst in Geboten hören und lesen, in diesen beiden Geboten. Das soll also bestimmen, wie man in der Gemeinde lebt. Das ist so die Wegweisung von Gott. Und von wegen deinen Nächsten, sagte Paulus auch noch was Interessantes, in Galater 6,10 schreibt er den Galatern eben der Gemeinde, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also auch er spricht von Hausgenossen. Also wir sollen schon allen Menschen was Gutes tun, wenn wir können, aber besonders eigentlich denen, die mit uns da zu Hause sind bei Gott. Das soll unsere erste Adresse sein, wenn wir Gutes tun wollen. Okay, jetzt lieben. Gott lieben, Gott ehren, mich selber lieben, anderen lieben. Was gibt es da für Wegweisung? Der Jünger Johannes, der schreibt hierin, in 1. Johannes 3,16, hierin haben wir die Liebe erkannt, die Liebe, dass Christus für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also wir nehmen das sehr gerne an, dass Jesus für mich gestorben ist. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Ich soll mein Leben auch hingeben für euch, für meine anderen Geschwister in der ganzen Welt. Das ist hier, daran erkennt Gott, ob ich ihn wirklich liebe, ob ich wirklich eben diesen Schlüssel da gebrauche, um in sein Haus hineinzukommen. Ob ich eben liebe, wie Jesus für mich gestorben ist, ob ich auch bereit bin, für meine Mitgeschwister das Leben hinzugeben. Und das ist so ein Punkt, wo man jetzt lange drin bohren könnte. Mir ist so als erstes so ein Bild gekommen, was ich mal vor längerer Zeit schon gesehen habe, also erklärt bekam. Das habe ich, glaube ich, schon mal hier auch erwähnt. wie das so ist. Der Unterschied zwischen Himmel und Hölle ist eine reich gedeckte Tafel mit den köstlichsten Gerichten, toller Duft. Und drumherum sitzen die Leute mit Abstand zur Tafel. Und jetzt geht es darum, das möchte ich jetzt essen. Und jeder hat eine lange Gabel und sticht rein, aber die lange Gabel ist so lang, dass er nicht in seinen Mund reinkommt. Und in der Hölle sieht es so aus, dass alle an Hunger sterben. Und wie sieht es wohl im Himmel aus? Habt ihr eine Idee? Jeder gibt den anderen. Und keiner kommt zu kurz. Und das ist verdeutlicht für mich so das ein bisschen. Ich muss nicht erst an mich denken, ich denke an den anderen und gebe von dem, was da alles bereit ist, was Gott uns alles hier eingeboten hat, gebe ich dem anderen was. Und wenn das jeder macht, kriegen alle die besten Sachen. Und eben, keiner kommt dabei zu kurz. Also warum keine Angst haben, wenn ich dem anderen was gebe, dann gehe ich dabei leer aus. Wenn wir wirklich so eine Gemeinde sind, wo eben jeder von den anderen schaut, dann geht es jeder am besten. Und es kann natürlich auch sein, dass wir da Grenzen überwinden müssen. Oder dass es auch wehtut vielleicht auch mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass einer in der Gemeinde, der ist traurig, nehme ich mir jetzt nach dem Gottesdienst noch die Zeit, mit ihm zu reden, oder denke ich, na, ich muss aber nach Hause, ich will jetzt essen. Da wartet jemand. Oder nehme ich mir dann wirklich die Zeit, um eben ihm was weiterzugeben. Oder einfach, was kann ich weitergeben im Gottesdienst auch. Bin ich bereit, ein Opfer zu bringen, so wie Jesus eben ein großes Opfer gebracht hat? Bin ich bereit, auch eben von mir was wegzugeben? Auch vielleicht irgendwo was mir eigentlich zusteht, das trotzdem zu geben, das, was mir an Geld zum Beispiel zusteht, dass ich trotzdem sage, ich gebe was weiter für Leute, die in Not sind. Es tut vielleicht ein bisschen weh, aber im Vertrauen darauf, dass ich auch wieder was bekomme, gebe ich auch jetzt, wenn ich sehe, da ist jemand, da braucht jemand was. Und so können wir uns immer wieder dieses Wort von Paulus auch, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Also dass ich erstmal schaue, was braucht der andere, wo klemmt es bei ihm, wo ist er in Not, wo hat er eine seelische Not, eine körperliche Not, wo hat er eine geistliche Not, wo möchte Gott, dass ich mir jetzt Zeit nehme da für ihn, wo möchte er, dass ich was einsetze für ihn. Und eben, das kann schon sein, dass ich einen Eindruck habe, ich gebe jetzt aber wirklich sehr viel von mir. Und da kommt dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es wird ja oft genommen, ja, ich muss ja erstmal mich lieben, damit ich den anderen lieben kann. Und mir passt es nicht so, wenn das so gesagt wird, weil das ist oft eine Ausrede. Ja, ich muss jetzt erstmal nach mir schauen. Und Jesus sagt, glaube ich, nicht, dass er das meint, sondern ich glaube eher, für uns schauen wir sowieso immer. Wir sind uns selbst sowieso immer der Nächste. Und Jesus sagt, jetzt schau mal, dass nicht du der Nächste bist, sondern dass du genauso viel, wie du an dich denkst, mal für den anderen denkst. Eben sogar höher achten als dich selber. Und eben deswegen ist es schon ein Stück weit an sein Leben hingeben eben auch. Und ich glaube, da können wir alle lernen. Dann, was Jesus noch dazu sagt, oder was von Jesus ja berichtet ist, Johannes 13, 1, 4 bis 5, also Vers 1, sondern 4 bis 5. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende oder bis zum Äußersten. Jesus steht von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Eben, da müssen wir einfach wissen, dass Fußwaschen, wenn ein Gast kommt in ein Haus, dann hat er schmutzige Füße, weil damals hatten wir nicht so tolle Schuhe an, waren Sandalen oder Barfuß die Leute, dann hatten sie schmutzige Füße und dann wurde erstmal, wenn man jetzt als Gast wo reingekommen ist, die Füße gewaschen. Das hat nicht der Hausherr gemacht, sondern der letzte Sklave. Auch bei den Sklaven gab es so eine Reihen oder eine Hierarchie. Der obere Sklave hat das auch nicht gemacht, der letzte Sklave, der unterste, der musste dem Gast die Füße waschen. Also es ist ein Zeichen der vorliegenden Demut und ja, ich bin eigentlich nichts wert. Und Jesus nimmt genau diese Position ein. Wie es eben heißt im Vers 1, weil er die Sein bis zum Äußersten geliebt hat. Bis zum Ende oder bis zum Äußersten. Und dann sagt Jesus ja, das habe ich euch als Beispiel gemacht, so sollt ihr es auch tun. Also wir sollen diese Haltung haben, wir waschen jetzt heute nicht mehr die Füße, aber diese Haltung, ich bin der letzte Sklave und meine Aufgabe ist es, den anderen Gästen im Hause Gottes die Füße zu waschen, mich selbst zu erniedrigen. So wie auch Jesus sich erniedrigt hat, lesen wir in Epheser auch, so sollen wir uns auch erniedrigen, um eben wirklich diesen Dienst meinem Nächsten zu tun, meinem Nächsten erstmal in der Gemeinde. Und da kann schon sein, dass ich mich da ein bisschen, dass es gegen meinen Stolz auch geht. Ich? Warum gerade ich? Ich habe jetzt eigentlich was Besseres zu tun und das kann doch jemand anders tun. Aber Jesus sagt, nehmt mich als Vorbild. Werdet Sklaven füreinander. Und wie gesagt, wenn ihr das macht, jeder füttert den anderen. Also keiner kommt zu kurz. Und wer sich erniedrigt, der wird bei Gott erhöht. Wer der Erste sein will, sagt Jesus, soll jetzt erstmal hier der Letzte sein. Wer Herr sein will, soll Diener sein. Also diesen Sinneswandel, den möchte Gott auch bei uns immer wieder neu, in jeder Situation immer wieder ermöglichen, dass wir da einen Stift machen in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserer Haltung. Dass wir da bereit sind, wirklich diesen Weg nach unten zu geben. Und das kann eben einfach eben dienen. Ja, wie kann ich dienen? Mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Das kann sein was ganz Praktisches, dass ich eben jetzt nach den Lichtern schaue, nach der Technik schaue. Putzen ist auch ein wichtiger praktischer Dienst. Da gibt es genug zu tun. Nicht nur hier in der Gemeinde. Wenn man sieht, da ist ein Gemeindeglied, da kommt nicht schon ein bisschen älter, da kommt nicht so gut nach mit dem Putzen. Du, ich komme mal dir die Fenster putzen. Ist auch ein Liebesdienst. Ich kann das gut. Ich mache das für dich, weil ich merke, du hast da Mühe damit. Oder ich merke, du hast hier den Gemeindeputz, aber ich glaube, ich mache das für dich. Ich habe den Eindruck, das tut auch mal gut, wenn du mal ein bisschen ausruhst. Ich bin noch voller Saft und Kraft. Ich mache das jetzt für dich. So können wir dienen. Wir können dienen mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat, finanziell natürlich. Und da haben wir hier unter uns, oder mit der Gemeinde oder über die Gemeinde hinaus, immer wieder viele Möglichkeiten, wie wir da Menschen unterstützen können, unsere Glaubensgeschwister in anderen Ländern, die nicht so ausgerüstet sind wie hier, wo der Pastor sich das Brot verdienen muss, hart im Acker bauen und dann nebenher versucht er noch eine Predigt, versucht er noch jemanden zu besuchen, einfach weil er das Geld nicht hat. So ein Pastor kann man unterstützen, dass er einfach mehr Zeit für seine Gemeinde hat, dass er nicht nur abrackern muss sich. Oder wir können eben jetzt, es gibt ja so viele Notgebiete, jetzt nach dem Erdbeben opfern, Erdbebenkatastrophe, es sind Gemeinden, die gehen dorthin und bringen den Menschen Lebensmittel, Decken, Heizung, alles, was sie brauchen, kostet Geld. Haben sie auch nicht dort, in Türkei oder in Syrien. Aber wir können solchen Werken von unseren Möglichkeiten geben, damit die eben dann weiter dienen können. Und natürlich durch Gebet können wir dienen, dass wir für andere beten, sei es jetzt wirklich so 1:1 oder wenn das auch gar nicht merkt. Es gibt so viele Möglichkeiten, Römer 12 spricht Paulus auch davon, von wie wir dienen können, an jedem mit der Gabe, die er bekommen hat. Der eine lehrt, soll lehren, weil er die Gabe der Lehre hat, dann soll er lehren, in Übereinstimmung mit der Schrift natürlich. Wenn jemand Weissagung hat, dann soll er das weitergeben, wenn er von Gott was hat, sagt deinem Bruder, sagt deiner Schwester, ich habe dieses Wort für dich, ich habe dieses Bild für dich, zur Ermahnung oder zur Tröstung, dann soll er das weitergeben. Wenn jemand eben praktische Gaben hat, soll er das machen. Einfach alles, was wir von Gott bekommen haben, jeder hat eine Gabe bekommen, ist keiner leer ausgegangen, der eine mehr, der eine weniger, das ist wie der Heilige Geist eben möchte, so gibt er aus, heißt es. Jeder hat eine Gabe, mit der er anderen dienen kann. Eben wie der Paulus sagt, in der Gemeinde, ich sage jetzt mal in der weltweiten Gemeinde, dann aber auch anderen Menschen. Und das ist eben dieser Schlüssel, um in diese Heimat hineinzukommen, indem wir den Willen des Vaters tun, eben lieben. Und im Epheser 4,16 möchte ich noch vorlesen, ihm Christus verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und versorgt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Also es geht jetzt hier eben, wie gesagt, nicht nur um mich, sondern der ganze Leib wird aufgebaut. Und Jesus setzt die einzelnen Glieder so zusammen. Also jeder ist Glied hier in der Gemeinde und wir als Gemeinde sind wieder ein Glied Südtirol oder italienweit. Südtirol ist als Ganzes ein Glied im weltweiten Leib Christi. Und jeder Einzelne, jede Gemeinde, jede Gemeinschaft, jedes Werk wird von Gott so zusammengesetzt zu einem großen Ganzen. Und jeder soll eben seinen Teil dazu tun, eben heißt es eben durch die Liebe aufgebaut. Also durch die Liebe, die wir bekommen von Gott und die wir eben weitergeben auf die eine oder andere Art. Dadurch wird das Ganze zusammengebaut. Und wir müssen uns nicht so viel Gedanken machen, ja, wie geht das jetzt alles so? Da, wo wir einen Eindruck haben von Gott her, mach das, dann machen wir das und er weiß, wo das hier hinkommt, das ganze Riesenmobile da. Das müssen wir nicht alles wissen. Aber einfach, wenn ich von Gott so eine innere Stimme habe, bete dafür, gib dorthin, dien dem hier, ermahne den, ermutige den, dann mache ich das und Gott fügt das zusammen, dass eben alles dann ein schönes, gutes Werk wird. Das ist eine Aufgabe und gleichzeitig ist es eine Riesenfreude. Also ich glaube, jeder, der das so lebt, der merkt es, es ist eine Freude, das zu machen. Und Jesus hat ja auch gesagt, geben ist seliger als nehmen. Also geben macht seliger, macht glücklicher als nehmen. Wenn ich gebe, bekomme ich von ihm so viel zurück. Also vielleicht nicht von dem ich gebe, aber von Gott, dass mein Herz einfach freudig ist. Das, glaube ich, kann jeder bestätigen, der mal so das erlebt hat. Und besonders, wenn ich so, ja, so eine Grenze dann überwinde bei mir, wenn es weh tut. Wenn ich es trotzdem mache, einfach weil ich weiß, das ist jetzt Gottes Dienst, den er mir gibt. Wenn ich das dann mache, dann ist umso größer die Freude danach. Und letzte Vers, Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Jetzt tue ich mich hier gerade mal wieder. So, die Stifte, die eigentlich da sein sollten, sind nicht da gewesen, aber ich hoffe, es geht auch mit dem. Ihr wisst, dass ich nicht sehr gut malen kann, aber das ist egal. Was das ist, das kann ja jeder kennen, oder? Gut, danke. Also da heißt es, das Herz ist erfüllt, ausgefüllt mit der Liebe Gottes. Also der Heilige Geist, der füllt und füllt und füllt hier rein, bis unser Herz total voll ist. Und dann können wir geben, ne? Jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn ihr euch selber kennt oder wenn ihr so ein bisschen rumschaut, dann merkt man das, eigentlich sollte das jetzt eben hier, diese Liebe, sollte die jetzt hier rauskommen, ne? So ist es ja gedacht, dass es rausfließt, dass die Liebe weitergeht. Und jetzt ist aber die traurige Wirklichkeit bei mir und vielleicht auch bei euch, ich weiß nicht, da gibt es oft dann so hier so Mauern, die das so begrenzen, die das so nicht wirklich rausfließen lassen. Und die können manchmal recht, recht stark sein. So stark, dass wir selber darunter leiden. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, wieso bin ich so hartherzig oder wieso fällt mir so schwer, da jetzt was weiterzugeben. Und diese Mauern, was kann das sein? Menschenfurcht, ja.
Stolz.
Hochmut, ja. Egoismus, ja. Habt ihr noch Ideen?
Selbstschutz,
genau. Ganz wichtig. Trägheit. Es gefällt mir gut, dass du gesagt hast, Selbstschutz, weil oft ist es wirklich, ich bin von anderen Menschen verletzt worden. Das kann schon lang zurückliegen oder ganz jetzt gewesen sein. Und das will ich nicht nochmal erleben. Ich habe vielleicht jemand was Gutes gesagt und der hat das überhaupt nicht gewürdigt. Nee, das mache ich nicht nochmal. Oder eben, das kann wirklich schon tief zurückliegen, also tief im Inneren sein. was man als Kind, wie man vom Vater, von der Mutter oder von Geschwistern oder von Klassenkollegen in der Klinik behandelt wurde, mies behandelt wurde. Das kann dann einen so verletzen, dass man einfach so eine Mauer um sich herum macht. So eine Mauer kann auch sein, eben Selbstschutz. Wenn ich jetzt gebe, dann habe ich nichts mehr, dann gehe ich leer aus. Das kann oft so ein Gefühl sein. Oder eben, ich habe ein tiefes Bedürfnis und ich weiß nicht, wie ich das fühlen soll. Das Bedürfnis eigentlich schon nach Liebe, aber mir fällt es schwer, mich hinzugeben. Ich habe einfach Angst davor, mich wirklich hinzugeben, weil ich nicht weiß, was kommt dann raus. Wie wird es vom anderen Menschen aufgefasst? Wie reagiert er darauf? Das kann auch so eine Mauer dann bilden. Eine Mauer kann auch sehr schnell bilden, wenn ich nicht vergeben kann oder nicht vergeben will. Ich kann vergeben, mit Gottes Hilfe, aber wenn ich nicht vergeben will. Selbst wenn es ganz großer Schmerz ist, ich muss vergeben, damit da keine Mauer entsteht. Solange ich noch Groll gegen jemanden habe, solange ich noch eben Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, kann Gott euch auch nicht vergeben. Also ich muss vergeben, selbst wenn mir das schwerfällt. Und vergeben heißt nicht gleich, dass meine Gefühle hochjubilieren sind. Es kann sein, dass vom Gefühl her immer noch Schwierigkeiten da sind, aber sag Gott, du willst, dass ich dem vergebe, ich gebe diese Rechtssache jetzt dir ab. Ich will es jetzt nicht länger Richter sein über den, weil du bist Richter, nicht ich. Ich gebe das jetzt an dich ab. Und bitte hilf mir, dass auch meine Gefühle nachkommen. Und wenn ich da nicht bereit bin, wirklich auch schlimme Dinge zu vergeben, dann ist es so eine Mauer. Oder eben Stolz ist so eine Mauer. Hochmut ist so eine Mauer. Es gibt so viele Dinge, wo wir Mauern bilden. Oder Scham auch. Scham ist ganz schnell eine Mauer. Wenn wir uns für das schämen, was wir getan haben, was in uns vielleicht ist. Und es ist so dringend nötig, dass wir wissen, Schamgefühl kommt in erster Linie vom Teufel. Der gibt uns dieses Gefühl ein, weil er uns von Gott abhalten will. Jesus möchte, bring deine Scham mir. Ich weiß sowieso alles von dir. Du kannst dir eh nichts verbergen. Ich kenne dein Herz. Ich weiß, was da alles ist, was das für eine Mördergrube ist. Und ich weiß, was du alles angestellt hast. Du brauchst vor mir nichts verbergen. Du brauchst dich vor mir nicht zu schämen. Ich möchte, dass du mir es bringst, an mein Kreuz bringst. Dann vergebe ich dir das gerne, reinige dich durch mein Blut, dass du ganz rein bist. Und dann brauchen wir keine Scham mehr zu haben. Vor Gott nicht, vor Menschen nicht. Und manchmal ist es auch wichtig, dass ich an Menschen gegenüber das auch ausspreche. Wenn ich einen Eindruck habe, da ich schäme mich eigentlich vor dem, weil ich das und das angestellt habe, dass ich dann das Gespräch suche mit dem. Oder eben, wenn ich merke, da komme ich nicht weiter, dass ich auch einfach jemanden, Menschen meines Vertrauens nehme und kann ich mal mit dir darüber reden, können wir dafür beten. Ich möchte es einfach mal bekennen, dass das so schief gelaufen ist. Ich möchte das loswerden, ich möchte mich da nicht mal länger schämen müssen. Schämen tue ich mich für das, was verborgen ist. Scham ist etwas zu verbergen. Und wenn ich das ans Licht bringe, brauche ich mich nicht mehr zu schämen. Dann ist es da, es ist im Licht. Brauche keine Scham mehr dafür. Also es kann auch so eine Snow-Mauer sein, wo dann nichts mehr reinkommt und nichts mehr rausgeht. Und es sind so viele Dinge, wo wir merken, da geht es nicht weiter bei mir. Dann können wir nachfragen, Heiliger Geist, was ist da eigentlich, was mich da hindert, zu empfangen und weiterzugeben. Zeig du mir das bitte. Und Gott antwortet auf solche Gebete. Wie es eben heißt, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, durchleuchte mich und mein Herz, meine Gedanken und schau, ob ein Weg da ist, der nicht mit deinem Weg übereinstimmt und leite mich auf dem ewigen Weg. Also das so dürfen wir beten mit dem David. Zeig mir das einfach, was da noch hindert. Und ja, je mehr wir solche Mauern mit Jesu Hilfe fallen lassen, desto mehr Liebe kann wieder kommen, desto mehr kann ich wieder weitergeben, desto glücklicher kann ich sein, desto mehr fühle ich mich auch wirklich bei Gott geborgen. Weil wenn diese Mauern da sind, dann bin ich auch nicht wirklich geborgen bei Gott. Dann, ja eben, ich will irgendwas zurückhalten. Aber je mehr ich das zulasse, mich vom Geist Gottes mit seiner Liebe fühlen zu lassen, dann wieder weiterzugeben, desto mehr komme ich eben zu diesem Frieden, zu dieser Ruhe, wo es eben im Hebräerbrief eben auch heißt, ihr könnt eigentlich in die Ruhe Gottes eintreten, aber ihr macht es nicht. Und Hebräer 4, das habe ich letzte Woche gelesen, das hat mich so, da haben wir so einen neuen Nachdenken gegeben, eben wir wissen ja nicht genau, wer Hebräer geschrieben hat, aber derjenige, der vergleicht das Exodus im Alten Testament und eben jetzt, dass damals eben Josua sein Volk nicht in die Ruhe, die verheißene Ruhe einführen konnte. Und dann heißt es, weil sie das Gehörte nicht mit dem Glauben verbanden. Also Gott hat zu ihnen gesprochen, aber sie haben es nicht mit dem Glauben verbunden. Und deswegen haben sie es nicht gelebt. Wir müssen das, was wir hören von Gott, mit dem Glauben verbinden. Eben wenn wir hören, Gott ist gerecht und Gott ist barmherzig, er vergibt gerne. Gott möchte uns füllen mit seiner Liebe. Gott möchte, dass wir weitergeben. Gott möchte, dass wir in diesem Liebesfluss leben. Das müssen wir mit unserem Glauben verbinden. Nicht nur einfach lesen und hören, sondern mit unserem Glauben verbinden. Im Herzen wirklich eins machen mit dem. Ja, Gott, das ist so. Und da hast du mir das gezeigt und da hast du mir das gezeigt und da sehe ich das. Das betrifft auch mich. Das gilt auch mir. Und so können wir unseren Glauben stärken an dem, was wir erlebt haben, an dem, was wir von anderen erleben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Zeugnis geben. Sei es hier im Gottesdienst oder im Hauskreis oder eben so zusammen vor oder nach dem Gottesdienst beim Kaffee. Dass wir einfach uns da teilhaben lassen. Wo hast du Gottes Liebe erfahren? Wo hast du erlebt, dass Gott dir hilft? Und je mehr wir das so leben, desto stärker wird auch unser Glaube eben, desto mehr können wir dieses Gehörte mit dem Glauben verbinden. Und eben der Glaube kommt aus dem, wisst ihr doch nicht, oder? Bitte? Aus der Predigt, aus dem Wort Gottes, genau. Also befasst euch mit dem Wort Gottes, befasst euch so, das ist das Wort Gottes, das spricht jetzt zu mir. Gott ist Wahrheit, Gott macht uns nichts vor. Das, was da steht, was ich da lese, was ich höre vom Wort Gottes, ist die Wahrheit, das nehme ich jetzt, das verbinde ich jetzt mit meinem Glauben. Das ist nicht nur irgendwo eine Theorie, sondern dass es mein Leben wird. Und das ist etwas, was jeden Tag dran sein sollten. Wirklich das Wort Gottes in uns aufnehmen, mit dem Glauben verbinden und dann eben damit diese Mauern mehr und mehr zerbröckeln zu lassen, uns mehr und mehr von der Liebe Gottes erfüllen zu lassen und hinausgehen zu lassen. Halten wir noch einen Moment kurz der Stille. Und können wir uns das mal zeigen lassen auch. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir so von Herzen, dass du uns aus Liebe geschaffen hast, und um zu lieben. Und Herr Jesus, dass du uns die Tür aufgestoßen hast durch deinen Tod am Kreuz. Dass wir Hausgenossen Gottes sein dürfen, dass wir zu Hause sein dürfen. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns das gezeigt hast, dass du sprichst, dass du Jesus verherrlichst uns durch Jesus, den Vater. Und danke, Heiliger Geist, dass die Liebe Gottes durch dich in unser Herz ausgegossen ist. Und dass du uns auch leiden möchtest in dem Weitergeben, dem Weiterleben. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst, das Gehörte mit deinem Wort, mit dem Glauben zu verbinden. Dass wir uns das zu eigen machen, dass es nicht nur einfach gehört wird, sondern dass es wirklich in unserem Leben Wirklichkeit wird, mehr und mehr. Weil du willst uns so reich beschenken. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass du jetzt im Moment der Stille auch zu jedem Einzelnen sprichst, was für ihn jetzt wichtig ist.